Liebe Zuhörer, heute widmen wir uns einem Thema, das Christen seit der Zeit der ersten Gemeinden beschäftigt, fasziniert und manchmal auch verunsichert: die sogenannten Geistesgaben. Was versteht die Bibel darunter? Wie unterscheiden sie sich von natürlichen Gaben und Talenten? Und welche Rolle spielen sie heute? Besonders dort, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, etwa bei Sprachen, Rede oder Heilungen. Darüber spreche ich mit Dr. Berthold Schwarz. Er ist Dozent für systematische Theologie an der FDH Gießen und in vielen Gemeinden zu Seminaren zu den verschiedensten Themen unterwegs. Gemeinsam wollen wir nicht nur klären, was die Bibel zu den Geistesgaben sagt, sondern auch, wie Christen heute gesund und verantwortungsvoll mit ihnen umgehen können, gerade dort, wo es kontrovers wird. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDH Podcast und wir steigen jetzt ein in dieses spannende Thema. Viel Freude beim Zuhören. So, ich begrüße ihn jetzt hier bei mir im Studio, Herr Dr. Schwarz, ganz herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr auf dieses spannende Thema und lassen Sie uns direkt einsteigen. Was versteht die Bibel eigentlich unter Geistesgaben?
Darauf würde ich gleich antworten. Aber zunächst einmal muss man sich halt klar machen, Geistesgaben, das ist ein Reizwort für viele und manchmal ist es auch ein Sehnsuchtsbegriff für andere Christen. Also diese Spannweite haben wir da. Und da kommt es natürlich ganz darauf an, welcher Prägung man angehört, ob man charismatische oder pfingstlerische Erfahrungen hat oder eher eine nüchterne Skepsis diesen Geistesgaben gegenüber kennengelernt hat. Die Grundfrage, die damit in Verbindung steht, brauchen wir überhaupt sowas wie Geistesgaben oder haben wir da irgendwas falsch verstanden? Das ist so ein bisschen so diese ganze Dimension, mit der wir uns auseinandersetzen. Ich meine, es ist zumindest ein wichtiges Thema, es ist kein Sonderthema für Spezialchristen, sondern es gehört in die aktive Gemeinde hinein. Und darüber wollen wir uns dann austauschen und überlegen, was das dann nun ist.
Ja, Sie haben schon viele Themen angesprochen, die wir heute auf jeden Fall anschneiden werden. Aber wie würden Sie das definieren? Was ist eine Geistesgabe?
Ja, wenn die Bibel von Geistesgaben spricht, dann meint sie eigentlich wirklich Gaben des Heiligen Geistes, die er souverän schenkt. Und wozu? Damit Christen einander dienen und, so sagt das Apostel Paulus, Gemeinde erbaut wird. Der zentrale neutestamentliche Begriff, das sind die Charismata, also Gaben der Gnade. Und das ist wichtig, dass wir das hier schon von Anfang an festhalten. Das sind nicht irgendwelche, Medaillen oder Auszeichnungen für besonders geistliche Christen, die es total drauf haben und die kriegen jetzt eine Geistesgabe an die Brust geheftet, sondern es sind immer Geschenke der Gnade. Das steckt auch in diesem Grundwort drin. Und klassisch zusammengefasst findet man die im Grunde so 1. Korinther 12, Römer 12 und Epheser 4. Da haben wir so ein Sammelsurium von verschiedenen dieser von Gott geschenkten Gaben. Das ist aber keine Privatspiritualität, dass man so meint, ich brauche da irgendwie so eine Art Spezialausbildung im Heiligen Geist, sondern es sind immer gemeindebezogene Gaben, die dienen, die die Gemeinschaft fördern, mit der Zielrichtung, die gesamte Gemeinde zu erbauen, nicht den einzelnen Christen. Das wird so in 1. Korinther 12, 7 eigentlich ganz gut zum Ausdruck gebracht. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also wenn diese Gabe nur für die eigene Selbstbeweihräucherung ist, dass man sich als Christ auf die Schultern klopfen kann, dann ist das völlig verfehlt. Geistesgaben, Gnadengaben des Geistes sind zum Nutzen der gesamten Gemeinde gegeben. So von dort her, wenn ich das so ein bisschen auch aus der reformatorischen Perspektive betrachte, sind die Geistesgaben immer dem Wort unterstellt. Sie sind nicht eine eigenständige Größe, sondern sie sind Werkzeuge, um die ganze Gemeinde zu erbauen.
Darf ich da kritisch einhaken? Gibt es nicht aber auch die Aussage von Paulus, dass er zum Beispiel sagt, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selber? Wie ist das einzuordnen?
Ja, die Selbsterbauung bei der Sprachenrede, die werden wir vielleicht dann auch später nochmal konkreter behandeln, denke ich mal. Aber hier ist es ja mehr auch eine Kritik, die Paulus anführt. Der baut sich selber. Das ist ja genau das, was Paulus in der Argumentation deutlich macht. Leute, darum geht's ja gar nicht. Lieber 5 Worte in verständlicher Sprache als 10.000 in Zungen. Also hat ja auch einen gewissen polemischen Charakter, der da drinne steckt. Und von der Argumentation her sollte man das dann auch entsprechend differenzieren und nicht dann daraus ableiten. Ich habe da so ein bestimmtes Kontingent an Geistesgaben zur persönlichen Erbauung.
Vielen Dank. Bevor wir uns gleich die einzelnen Gaben näher anschauen, wie unterscheiden sich jetzt Geistesgaben von natürlichen Talenten oder Fähigkeiten, die wir ja auch haben? Gibt es da Schnittmengen oder sind das kategorial unterschiedliche Dinge?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich wichtig, gerade weil wir auch in den Gemeinden immer wieder danach Ausschau halten, was habe ich denn für eine Gabe und hast du die Gabe und so. Da gibt es ja manchmal auch eine gewisse Konkurrenz oder so ein bisschen, man beäugt den anderen, was der so mitbringt. Also der Unterschied existiert. Es ist ein Unterschied zwischen den Gaben des Geistes und Talenten oder Fähigkeiten. Das ist real, aber nicht unbedingt immer trennscharf. Wie ich so die Bibel lese oder auch in der Erfahrung meines Dienstes, gibt es natürliche Talente und Fähigkeiten, die gehören für mich, der ich mit der systematischen Theologie zu tun habe und mich da auch in der, im Bereich der Gemeindelehre auseinandersetze, zur Schöpfungsordnung. Das sind also musikalische Begabungen, analytisches Denken, handwerkliches Geschick und was man da noch so alles aufzählen könnte, das ist ja eine ganze Menge. Diese Fähigkeiten haben Menschen auch völlig unabhängig vom Glauben. Also es gibt Hindus und Muslime und Leute, die an gar nichts glauben und die haben trotzdem solche schöpfungsgegebenen Gaben und Fähigkeiten und sind brillant in bestimmten Dingen, die man Talente nennen kann. Und das ist zunächst einmal etwas Schöpfungsmäßiges, das in den Mensch hineingelegt wird. Geistesgaben gehören für mich mehr in sowas wie die Heilsordnung der lebendigen Gemeinde. Das sind geistlich vom Heiligen Geist qualifizierte Gaben. Und die haben etwas mit dem Glauben an Christus zu tun und die sind in der Gemeinde wirksam. Entscheidend ist für mich zumindest, wenn so eine Gabe existiert, wie und wozu wird sie eingesetzt? Das ist die Grundfrage und das ist für mich wichtig. Vielleicht ist das noch eine Ergänzung, weil das manchmal vielleicht dann auch nochmal nachgefragt wird. Klar, Gott benutzt auch natürliche Begabungen. Und die benutzt er auch als Trägermedium, so könnte man vielleicht sagen, für die geistlichen Gaben. Ein Lehrer, der ganz normal ein Schullehrer ist oder ein Hochschullehrer oder so, oder auch ein Ausbilder ist in einem Berufsschulzusammenhang, Ingenieure, Automechaniker und so weiter, der kann vielleicht super gut erklären, wie Zusammenhänge da darzulegen sind. Und er ist wirklich weise und ist sachverständig und kann seine analytischen und seine anderen Fähigkeiten für den Unterricht benutzen. Aber die Geistesgabe, das ist dann, wenn so ein Lehrer dann im Geistlichen zur Gemeinde spricht, dann wird das erst fruchtbar. Also die Geistesgabe ist dieses Besondere, dass eventuell eine natürliche, schöpfungsgemäße Gabe benutzen kann als Trägermedium, um dann auch die Wirkung in der Gemeinde zu erreichen. Also in einem exegetischen Buch, das sehr gründlich sich damit beschäftigt, da wird beschrieben von einer funktionalen Überformung natürlicher Fähigkeiten durch den Geist. Das finde ich eine ziemlich gute Umschreibung. Also eine funktionale Überformung der natürlichen Fähigkeiten, die mir als Mensch gegeben sind. Und dann nutzt der Geist das eventuell, wenn es denn sein muss. Nicht jede Fähigkeit ist eine Geistesgabe, das muss man dabei trotzdem festhalten, aber viele Geistesgaben bedienen sich natürlicher Fähigkeiten.
Mhm. Lassen Sie uns konkret auf die einzelnen Gaben schauen. Welche Gaben nennt das Neue Testament konkret und wie können wir diese kurz und knapp definieren?
Ja, da gibt es sicherlich von den schon eben genannten Bibelstellen kann man einiges ableiten, aber ich bin davon überzeugt, dass das kein geschlossener Katalog ist, den wir so als das ist es und Feierabend, das war's und jetzt haben wir nichts weiteres, sondern diese Listen wollen uns Orientierung geben. Es ist keine starre Systematisierung. Wir haben in diesen verschiedenen Listen, 1. Korinther 12, Römer 12 und Epheser 4, haben wir als eine wichtige Geistesgabe die Befähigung zur Lehre. Das ist die Fähigkeit, das biblische Evangelium von Jesus treu auszulegen und am offenbarten Wort der Schrift zu messen. Das ist die Fähigkeit, von der verschriftlichten Offenbarung die Gemeinde mit Lehre zu unterrichten und vorwärts zu bringen, die Zusammenhänge zu erklären, warum man was glaubt. Dann haben wir prophetisches Reden, das ist auch mehr eine wortbezogene Geistesgabe. Da geht es nicht so sehr darum, dass wenn man Prophetoia in dieses griechische Wort genauer analysiert, geht es nicht darum, dass dann die das können, die also die Gabe des prophetischen Redens von Gott geschenkt bekommen, dass die jetzt als Propheten auftreten. Das ist nochmal davon zu unterscheiden, sondern sie sind in der Lage, durch diese Geistesgabe situationsbezogen, genau in die momentane Situation der Gemeinde hinein, etwas zur Ermutigung, zur Tröstung, zur Ermahnung hineinzusprechen.
Es geht also gar nicht so sehr um die Zukunft vorherzusagen, sondern die Propheten haben im Wesentlichen das getan, was sie gerade beschrieben haben, ja auch im Alten Testament.
Ja, ganz genau. In die Situation hinein, um die jeweiligen Adressaten und Empfänger ermahnen, ermutigen und zu trösten, was auch immer. 1. Korinther 14, 13 macht das eigentlich ganz gut deutlich. Und zu diesen prophetischen Reden sind sowohl Frauen, 1. Korinther 11, 5, wie auch Männer berufen und können in die Situation der Gemeinde hinein dies reden. Das Problem ist, dass wir, was heißt Problem ist es nicht, es ist etwas Schönes, dass im Griechischen die Wortgaben, die überall so auftauchen, so circa 14 bis 16 verschiedene griechische Begriffe haben. Und wir haben im Deutschen Predigen, verkündigen, lehren. Und das war's. Also fast ist alles zusammengeschrumpft. Und wenn wir dann von Predigen reden, würde das Neue Testament diese Wortart, wie man etwas weitergibt, viel weiter differenzieren. Herolden, euangelizistein, evangelisieren und so weiter. Das kann man im Deutschen sicherlich auch ableiten. Aber das ist für mich nochmal ein Hinweis darauf, dass wir manchmal auch zu arm geworden sind in der Art und Weise, was man mit dem Wort in der Gemeinde macht, dass es da Unterschiede gibt. Ein weiterer Bereich, das ist dann mehr das Praktische, die Fähigkeit, auf eine besondere Weise zu dienen, diakonisch zu arbeiten. Da merkt man auch, wie da natürliche Schöpfungsbegabungen, dass man sich für Menschen einsetzt, hier durch den Geist nochmal in einer besonderen Fähigkeit hervorgehoben wird, dem Dienst am Nächsten im Namen Jesu Christi vorwärts zu bringen. Eine Gabe ist es auch, eine Gemeinde zu leiten, verantwortlich zu ordnen und Menschen zu begleiten. Leitungsfähigkeit, auch das kann man natürlicherweise natürlich auch ohne den Heiligen Geist. Das ist, merkt man auch in allen Kulturgruppen, wo es um Leitung geht. Und hier ist der Heilige Geist nochmal in einer besonderen Weise befähigt, er diese Personen geistgerecht und evangeliumsgemäß zu leiten. Ermutigung, Erbauung, Seelsorge, Menschen geistlich aufzurichten und zu stärken. Es gibt sogar die Geistesgabe des Glaubens. Da denkt man, hey, wir sind doch alle gläubig, wir kennen doch Jesus und wir haben uns doch Jesus hingegeben. Aber das ist offensichtlich, das habe ich auch bei älteren Menschen oft gesehen, wo es diese Gabe für mich zumindest sehr deutlich wurde, dass sie eine außergewöhnliche Zuversicht im Vertrauen auf Gottes Handeln haben. Auf eine Weise, wo ich dann manchmal denke, oh weh, wie wird das jetzt gehen? Kriegen wir das wieder hin? Kriegen wir das Problem? Die Kuh vom Eis? Und da gibt es dann so einige, die haben so eine Glaubenszuversicht, dass man einfach nur beschämt, dankbar ist über diese Menschen, die einen dann doch wieder auch vorwärts bringen in der Gemeinde. Und dann haben wir eben halt die besonderen Gaben, die oftmals heute zur Diskussion stehen. Heilungen, Machttaten, Zeichenhandlungen, die dann auf das Reich Gottes hinweisen und dann die sogenannte Sprachenrede, eine gebetsorientierte Rede, die dann auch zur persönlichen Erbauung dienen kann, die aber auch in der Gemeinde, jedenfalls zur Zeit des Neuen Testaments, zur Erbauung eingesetzt werden kann.
Lassen Sie uns, weil das sicherlich viele interessiert und oft kontrovers diskutiert ist, nochmal auf zwei dieser eben genannten Gaben näher hinschauen. Das eine ist die Gabe der Heilung. Also was ist darunter zu verstehen? Heißt das, dass ich frei darüber verfügen kann, wen ich gesund machen kann durch Gebet und wen nicht, wenn ich diese Gabe habe? Oder was ist damit gemeint?
Ja, insgesamt sind diese Heilungen und Machttaten begegnen uns ja zumindest im Neuen Testament erstmal im Wirken Jesu. Und das sind ja im Grunde, das ist ja der Personalausweis, wer Jesus ist. Mit seinen Machttaten verkündigt er das Reich Gottes. Wenn das und das passiert, Lahme gehen, Blinde sehen, ist da nicht das Reich Gottes mitten unter euch? Das ist also ein Ausweis für die Messianität des Gottessohns. Das wird dann auf die Gemeinde übertragen, dass da offensichtlich auch zur Zeit der Apostel Heilungen und Machttaten nochmal das Besondere hervorheben, was das Evangelium Jesu Christi bedeutet. Alle Gaben sind niemals einfach sozusagen wie so Superkräfte in die Christen hineingelegt, sondern wer dann die Gabe der Heilung hat, der kann das dann nach Gottes Weisung und Möglichkeit auch praktizieren. Und da müssen wir dann gleich nochmal darüber nachdenken, wie das in der heutigen Zeit aussieht. Aber das ist eine Fähigkeit, wie auch Glauben zu haben, Leitungsaufgaben zu übernehmen, die wahrhaftig sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, wie das wir auch in der Anfang in der Apostelgeschichte von den Aposteln sehen. Die Frage ist nur, ob sie gebunden sind an die Apostel, an die Apostolizität oder ob das jedem einzelnen Christen als Gabe gegeben ist. Das ist oftmals noch der theologische Streit, genauso wie bei anderen Machttaten. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament 2. Könige, da haben wir 16 völlig verrückte Wundertaten von Elisa, was der da alles im Namen Gottes tut. Da habe ich mich jemals gefragt, wann wurde das mal wiederholt, dass Eisen wieder aus dem Wasser auftaucht, dass da zig Schalen hingestellt werden und die werden mit ein bisschen Öl vollgefüllt und es wird nie leer oder andere dieser merkwürdigen Dinge. Also man merkt, das sind immer Zeichen und Machttaten und Wundertaten, die eine prophetische oder ich würde auch sagen apostolische Autorität zum Ausdruck bringen, an bestimmten Scharnierstellen der Heilsgeschichte, wo sie besonders hervorgehoben werden.
Da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Die zweite Gabe, die ich mit Ihnen nochmal näher anschauen wollte, bevor wir zu auch den verschiedenen Meinungen unter den Christen zu diesen Gaben kommen, ist die Sprachengabe oder auch Zungenrede genannt. Ist damit gemeint, dass ich in einer nichtmenschlichen Sprache auf einmal sprechen kann, also in einer Art Engelssprache, oder ist damit eher gemeint, dass ich eine echte menschliche Sprache reden kann, ohne dass ich sie vorher gelernt habe, weil dem Griechischen hierhinter verbirgt sich ja Glossa, also Zunge, Sprache, Rede.
Ja, das ist natürlich die theologische Debatte schon seit Jahrzehnten, was Glossolalie denn jetzt nun wirklich ist. Kann ich auf einmal Chinesisch, weil ich es noch nie gekonnt hatte und jetzt kann ich es dann im jeweiligen Kontext, oder ist es eine Sprache, die mehr oder weniger etwas Himmlisches ausdrückt, wo man nicht in der Lage ist, unmittelbar das einer normalen Kulturgruppe und ihrer Sprachform zuzuordnen. Also dass es eine bestimmte Sprachfähigkeit ist, das merkt man meiner Ansicht nach bei der Ausgießung in Apostelgeschichte 2. Auf einmal verstehen die verschiedenen Völker, was die da alles sagen im Namen Jesu. Es ist also eine Befähigung, eine Sprache zu können und auszudrücken, die andere Kulturgruppen zum Staunen bringt. Wie kann der denn meine Sprache? Es ist aber nicht auszuschließen, dass es nicht möglicherweise auch eine Lobpreissprache ist. Aber ich bin da eher skeptisch, dass das nochmal so eine besondere himmlische Sprache ist, die sonst normalerweise nirgendwo im Kulturkreis gesprochen wird. Wie dem auch sei, man kann darüber weiterhin theologisch auch rumringen, was diese Begriffe jeweils in den Paulusbriefen bedeuten. Was meiner Ansicht nach theologisch unzweifelhaft ist, keiner darf die Zungenrede anwenden ohne Übersetzung, wenn sie den Gemeindekontext betrifft. Wenn einer in Zungen redet und es ist keiner da, der eine Übersetzung, und zwar ein anderer, liefert, dann muss der Zungenredner schweigen. Es ist immer dieser Kontext der Gabe, dass man auch eine Zungensprache übersetzt, setzt voraus, dass der auch im Gottesdienst vorhanden ist, weil es geht immer um die Erbauung der Zuhörer der versammelten Gemeinde und nicht die Show, ich kann in der Zunge reden, guck mal, was ich für ein toller Typ bin. Also ich war schon in Gottesdiensten, wo an verschiedenen Ecken diese Zungenrede in einer nicht echten Sprache praktiziert wurde, wie so ein Zungengesang oder auch ein Durcheinander von verschiedenen Sprachäußerungen. Aber es war in den dutzenden Malen, wo ich verschiedene Gottesdienste in Nordamerika, in Asien, in Deutschland besucht habe, habe ich kein einziges Mal einen erlebt, der das, was da gesprochen wurde, übersetzt. Und das ist meiner Ansicht nach im Kontext der neutestamentlichen Lehre verkehrt. Es braucht einen Übersetzer. Was hat er gesagt? Und wenn der nicht da ist, dann wird die Gemeinde nicht erbaut. Und dann lieber 5 Worte in verständlicher Sprache statt 10.000 in Zungen, weil das erbaut niemand.
Das führt mich zur nächsten Frage, denn es gibt ja unter Christen auch heute noch verschiedene Meinungen darüber, ob gewisse oder in der Extremposition sogar alle Geistesgaben aufgehört haben oder nicht, besonders die sogenannten Zeichengaben, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Wie lauten da die Argumente auf beiden Seiten und wie schätzen Sie das persönlich ein?
Ja, das ist grundsätzlich eine theologiegeschichtliche Debatte, die nicht neu ist, aber zumindest immer wieder bis in die Gegenwart diskutiert wird. Da gibt es unterschiedliche, auch unter bibelernst meinenden Christen unterschiedliche Positionen. Einmal die zessationistische Theorie, die behaupten oder argumentieren so, dass bestimmte Zeichengaben, besonders das Apostelamt, die Zungenrede, Heilungen, Machttaten, eine einmalige heilsgeschichtliche Funktion hatten, zu einer bestimmten Zeit der Apostel eben. und sie dienten der Beglaubigung der apostolischen Offenbarung. Und mit dem Abschluss des neutestamentlichen Kanons oder beziehungsweise mit dem Tod der Apostel seien die nicht mehr normativ und in der Gemeinde nicht mehr relevant. Dann gibt es die kontinuationistische Theorie, die findet man dann mehr auch in charismatischen Gruppierungen und pfingstlichen Gemeinden, aber auch darüber hinaus, die sagen, im Neuen Testament gäbe es kein explizites Enddatum für alle diese Gaben. Und man liest dann auch die vielen Texte mehr oder weniger aus 1. Korinther 13, 8 Perspektive, dass das eschatologisch, also endzeitlich meint, und aufhören tun die erst, wenn im Grunde die Vollendung da ist. Also wie soll man mit dieser Debatte umgehen? Ich glaube, wir brauchen da viel Weisheit, weil Paulus immer sagt, wir sollen da auch zur Erbauung dienen. Und wenn diese Frage nach der Bedeutung und nach der Fortführung von Geistesgaben eine Debatte mit sich bringt, würde ich erstmal vorschlagen, so wir sollten auf keinen Fall eine zementierte Entweder-Oder-Lösung finden. Was ich auf jeden Fall, das ist meine Überzeugung, als aufgehört sehe, das ist das Apostelamt und Propheten. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass über das Neue Testament hinaus es noch weiterhin Apostel gibt und auch keine echten Propheten, die in der Lage wären, Offenbarungen zu liefern, die man dann ans Neue Testament hinten dranhängen könnte. Denn das wären echte Propheten, weil Apostel und Propheten die Grundlage bieten, auf der dann der neutestamentliche Kanon gegründet ist. Diese Offenbarungen sind einmalig. Udo Schnelle und verschiedene andere neutestamentliche Experten, die haben das meines Erachtens sehr schön herausgearbeitet und deutlich gemacht, dass diese besonderen, die Kirche gründenden Begabungen nicht wiederholbar sind. Bei den anderen Gaben, auch bei diesen Machttaten und vielleicht auch bei den Heilungsgaben, da würde ich Gott jetzt in seiner Souveränität nicht ins Handwerk fuschen. Aber da gibt es etliches, was in der Erfahrung her auch eine gewisse Skepsis hervorruft. Wenn man so Heilungsgottesdienste zum Beispiel im Internet sich anschaut und dann wird dann der die Heilungsgabe beansprucht, der dann 10-mal ruft, wenn du glaubst, in 3 Wochen wirst du geheilt oder irgendwie sowas, dann denke ich, hier stimmt was hinten und vorne nicht. Wenn man die Gabe der Heilung hat und Gott das einem als Gabe schenkt, dann wird er sagen, aha, du bist blind, sei sehend, und nicht jetzt mit irgendwelchen Eskapaden, du hast nicht genug geglaubt, deswegen bist du nicht sehend geworden oder sonst irgendwelche Dinge, die man da manchmal hört. Ich würde sagen, über allem steht die Souveränität Gottes. Gott kann und eventuell kann er auch bei einzelnen Personen diese besonderen Gaben wecken. Ich würde sie nicht als normales Instrumentarium oder Werkzeug innerhalb einer Gemeinde im tagtäglichen Gebrauch erwarten.
Und wie ordnen Sie persönlich das ein? Es gibt da eine Reihe von Gemeinden, die noch nie solche zeichenhaften Gaben erlebt haben. Auf der anderen Seite gibt es Gemeinden, in denen das gang und gäbe ist, sage ich jetzt mal. Bedeutet das, dass da, wo Übernatürliches stattfindet, das nicht gleich von Gott kommen muss? Oder auf der anderen Seite, dass die Gemeinden, die keine zeichenhaften Gaben erleben, die deswegen nicht erleben, weil sie sich danach nicht genug ausstrecken?
Das ist ja eine kräftige Debatte, die immer noch heute auch aktuell ist. Ich will jetzt keine großen Namen nennen von großen Bewegungen in Nordamerika, an der Westküste oder an verschiedenen anderen Ecken, wo es da um diese Frage, die Sie stellen, sich dreht. Ich würde sagen, dass wir immer mit der Souveränität Gottes rechnen dürfen und wir beten auch dafür, dass bestimmte Geschwister, die in einer Krankheit unterliegen, auch, wenn Gott es will, einer Heilung unterzogen werden. Aber ich würde daran nicht den geistlichen Maßstab legen. Wehe, wenn bei euch niemand gesund wird oder wehe, wenn bestimmte Machttaten oder Zungenrede nicht vorkommt, dann stimmt was mit eurem Glauben nicht. Das ist also eine sehr gefährliche Lehre, bis hin auch zu der schon heute hoffentlich auch überwundenen, sehr bedenklichen Lehre, dass man eine 2- oder 3-Stufen-Lehre einführt für die Qualität des Christseins. Bekehrt ist die erste Stufe und die zweite Stufe wäre dann, wenn man mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sei, dann könne man auch in Zungen reden Und bei manchen gab es sogar dort auch die dritte Stufe, das ist dann die vollkommene Heiligung, dass man dann in der Lage wäre, auch die Sünde in den Griff zu kriegen. Und diese ersten beiden Stufen, die sind heute noch unterwegs in verschiedenen Gemeinden. Ach, du bist bekehrt, das ist schön, aber solange du noch nicht in Zungen reden kannst, bist du noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft. Und das ist natürlich absolut grausam. Das würde ich ganz strikt ablehnen. Das ist eine Verballhornung der Lehre des Apostels Paulus. Wer gläubig wird an den Herrn Jesus Christus, der wird mit diesem Datum in Anführungsstriche mit dem Heiligen Geist versiegelt als Unterpfand auf die Ewigkeit. Und da ist die volle Fülle des Heiligen Geistes vorhanden. Und da gibt es keine Stufung. Und dass man in Zungen reden kann, ist kein Zeichen für die Geistbegabung. Das ist eine falsche Lehre.
Das heißt, um diesen Themenkomplex jetzt abzuschließen, für Sie besteht die Glaubenspraxis darin, um jetzt nochmal bei dem Beispiel der Krankenheilung zu bleiben, ich bitte Gott im Bewusstsein darum, dass er allmächtig ist und auch heute noch Wunder tut und tun kann, konkret um Heilung, aber mit der obersten Prämisse, dass sein Wille geschehe, so wie ich das bei Jesus im Garten Gethsemane sehe. Und weil ich eben nicht ein Apostel bin, kann ich nicht in der Autorität des Petrus hingehen und sagen, steh auf und geh.
So würde ich das sagen, ja.
Okay. Eine Frage, die jetzt daran anschließt, ist, wie können wir heute dennoch auf eine gesunde Art und Weise mit kontroversen Gaben wie jetzt Sprachenrede oder Heilungen oder auch anderen umgehen?
Ja, das ist eine sensible, eine seelsorgerliche Frage und es hängt viel davon ab, wie wir als Christen uns auch in Anführungsstriche den Brüdern mit einer anderen Meinung nähern. Sobald es um Irrlehre geht, muss man natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht herangehen. Aber wenn es erstmal um Frömmigkeitsstrukturen geht, braucht es auch eine gesunde, eine, ja, sagen wir mal, auch aufgeschlossene Weise. Paulus will immer in der gesamten Argumentation, vor allem im ersten Korintherbrief, will er Ordnung. Er will Dinge aus dem Chaos, aus der eigensüchtigen und manchmal auch narzisstischen Perspektive der Korinther hin zu einem gestrukturierten, erbauten Gemeindeleben führen. Und solange man nicht wirklich ganz deutliche Hinweise hat, würde ich bei all diesen Fragen um die Geistesgaben vorsichtig sein mit einer Dämonisierung. Wir haben das ja von der Berliner Erklärung Anfang des 20. Jahrhunderts, wo dann alles, was damit zu tun hatte, mit dieser Geistbewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Deutschland populär wurde, wird sofort, das ist ein Geist von unten, das ist einer vom Teufel und so weiter. Und ich würde mit solchen Sprachfloskeln vorsichtig sein. Das ist eine ungewöhnliche Erfahrung, die man manchmal vielleicht hier und dort nicht zuordnen kann. Aber ich würde sagen, gesunde Kontroversen würden erstmal eine Dämonisierung so weit ablehnen, bis man nicht wirklich deutliche Hinweise findet. Ich habe eine Weile, auch einige Jahre, in einem Kontext als Missionar gearbeitet, wo natürlich auch vieles mit Göttern, Geistern und so weiter zu tun hat. Und diese Welt, die gibt es durchaus, die auch Einfluss auf christliche Gemeinden nehmen kann. Aber ich wäre mit der verbalen Adressierung, hier ist der Teufel am Werk, wenn irgendetwas Ungewöhnliches geschieht, etwas zurückhaltend. Aber auch keine Idealisierung, als wären die Gaben Gradmesser für die christliche Reife. Das ist eine Fehlinterpretation. Sondern klare Maßstäbe, Gott kann, Gott ist souverän, er kann auch in subjektiven Einzelentscheidungen Dinge tun, die wir manchmal für nicht möglich halten, aber bei Gott sind die Möglichkeiten und wenn er das auch in Kontexten von Gemeinden schenkt, ist das seine Sache. Aber wir können nicht darauf einen Anspruch erheben, er müsse das jetzt so tun. Denn es ist nun mal Wirklichkeit, dass meines Erachtens diese apostolische und jesuanische Macht, die damals heilsgeschichtlich zum Tragen kam, auch im Alten Testament in bestimmten Situationen, wo bestimmte Propheten bestimmte Machttaten hatten, sind es oft Scharnierstellen im Handeln Gottes im Übergang von etwas Altem zu etwas Neuem und nicht eine Kontinuität von ständig ist das zur Verfügung. Letztlich müssen die Geistesgaben eingebettet sein in die Gemeindeerbauung, Heilungen, Sprachenrede. Wenn sie nicht überprüfbar sind, wenn sie nicht, auch bei Heilungen, ist das wirklich eine Heilung oder ist das jetzt etwas anderes, das muss überprüfbar sein. Es braucht auch da eine klare Definition, was denn da passiert ist und nicht nur eine Emotionalisierung. Das hilft uns allen nicht und macht einen enormen geistlichen Druck. Im gemeindlichen Kontext haben solche, ja, sagen wir mal so, auf Schau ausgerichtete Gabenpräsentationen eigentlich nichts zu suchen. Ich weiß auch von älteren Geschwistern, die auf bestimmte Dinge hingewiesen haben, dass ihnen etwas zugestoßen sei, was sie niemals erwartet hätten, dass dieses Wunder geschieht. Aber die sind dann nicht jetzt in der Gemeinde rumgelaufen und haben davon erzählt, sondern haben dann eben halt das im persönlichen Gespräch deutlich gemacht, wie etwas geschehen ist. Das scheint mir eher nüchtern zu sein und auch vernünftig zur Erbauung, auch für einzelne Geschwister. Aber in der Gemeinde sollte da nicht die Show im Mittelpunkt stehen. Das fände ich irgendwie nicht im Sinne der Erbauung.
Lassen Sie uns nochmal zum Schluss ins Gemeindeleben schauen. Wo gehören die Geistesgaben im normalen Gemeindeleben hin?
Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige, herausfordernde Frage. Das wird manchmal in verschiedenen, auch exegetischen Monographien unter dem Stichwort verhandelt, Charisma und Amt. Das gibt es in neutestamentlichen Studien, gibt es aber dann auch in verschiedenen anderen Studien, wo man über die Leitungsaufgaben innerhalb einer Gemeinde nachdenkt. Also Charismen legitimieren keine Leitungsautorität. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt, der meines Erachtens heute oft übersehen wird. Wer eine charismatische Autoritätslogik vertritt, der meint, ich habe eine Geistesgabe, deswegen darf ich die Gemeinde führen, das ist verkehrt. Sondern wir haben da so eine Ordnung, eine Zuordnung, die Gemeinde Jesu in verschiedenen Briefen uns offenbart, wo deutlich wird, die Verantwortung für Lehre, für die Ordnung, für die Ausrichtung der Ortsgemeinde liegt nicht bei den Geistesgabenträgern, sondern bei geordneten Leitungsämtern. Diese Zuordnung scheint mir schon auch noch wichtig. Die Ämter, die da eingesetzt werden, Älteste, Vorsteher, Lehrer, die sind oft dauerhaft eingesetzt und Personal, also als in ihrer Person identifizierbar. Und die müssen Rechenschaft ablegen für das, was sie da tun. Und auch in ihrer Lebensführung entsprechend eine Rechenschaft ablegen über das, was sie vertreten und wie sie leben. Charismen sind eigentlich mehr übergemeindlich und situativ. Das heißt, da gibt es nicht automatisch eine dauerhafte Befähigung für eine bestimmte Gabe. Das kann sein, muss nicht sein, aber sie sind auf jeden Fall nicht dadurch, dass sie eine Gabe haben, leitungsbefugt. Sondern, das ist so das Ergebnis meines Studiums, Geistesgaben, wenn sie in einer Ortsgemeinde vorkommen, sind den Leitungsämtern unterstellt. Sie dürfen nicht ein Leitungsamt wie Älteste, Pastoren oder Vorsteher aushebeln. Und das meinte ich, das ist schon gar nicht so unwichtig für eine Gemeindestruktur.
Letzte Frage. Wie können Geistesgaben in einer Gemeinde gefördert und eingesetzt werden? Oder anders gefragt, kann man eine Geistesgabe auch für sich entdecken? Also wenn jetzt Zuhörer sich fragen, habe ich eine? Welche habe ich? Wie kann ich das herausfinden?
Ja, schön. Das ist eine coole Frage, ja. Also Geistesgaben entdeckt man nicht dadurch, indem man jetzt irgendwelche Tests macht. Irgendwie, wir haben da so einen Multiple-Choice-Test und jetzt müssen wir ankreuzen und jetzt probieren wir mal aus, welchen Test ich da mit welchen Ergebnissen absolviere, wie so bei Personaltests, die es ja gibt, was bin ich für eine Charakterpersönlichkeit. Also in der Regel sind bei all denen, die auch die neutestamentlichen Texte gründlich erforscht haben, liegt es darin, Geistesgaben entdecke ich durch Dienen. Das ist die eigentliche Ebene, auf der man im Grunde herausfindet, ob Gott einem ein Gnadengeschenk geschenkt hat. Die Gaben erzeigen sich im Vollzug. Das ist für mich so eine wunderbare Entdeckung. Innerhalb der Gemeinde kann man mitarbeiten und dort braucht es dann auch Resonanz, vielleicht auch Korrektur und auch eine Einbindung zur Erbauung für die Gemeinde insgesamt. Wie gesagt, wenn die Geistesgaben den Leitungsstrukturen der Gemeinde untergeordnet sind, ist es vielleicht auch nützlich, dass man auch überlegt, wie jemand, der jünger oder wie auch immer älter ist, wie er seine Gaben entdeckt und wie er sie zur Erbauung der Gemeinde einsetzt. Raum für Mitarbeit schaffen, das würde ich jeder Gemeinde empfehlen, dass man da Mitarbeit und Dienst ermöglicht, auch für jüngere Gläubige oder vielleicht auch frische Gläubige. Dann aber auch Rückmeldung geben und Ermutigung und Ermahnung, wenn in bestimmten Bereichen man merkt, da hat einer eine bestimmte Gabe, die irgendwie auffällt, aber auch dort sozusagen im Sinne eines Mentoring diesen Menschen in der Gemeinde begleiten. Das ist auch Verantwortung der Leitung meines Erachtens. Und dann auch Verantwortlichkeiten schrittweise dieser Person übertragen, aber nicht so im in einem Kontingent, sondern eben halt auch verantwortlich für das ganze Gemeindesetting.
Heißt das, es braucht da auch einen Perspektivwechsel, dass man gar nicht mit der Frage rangeht, habe ich diese oder jene Gabe, sondern ich diene Gott mit dem, wonach ich vielleicht auch mich sehne, ihm zu dienen, in diesem oder jenem Bereich. Und dann kann es sein, dass sich daraus das entwickelt und ich feststelle, unter Umständen liegt diese oder jene Gabe vor.
Zum Beispiel, das würde ich so in diese Richtung würde ich das sehen. Das ist auch viel natürlicher innerhalb der Gemeinde und macht auch deutlich, dass man hier dass man die Möglichkeit sucht, diesen Menschen in der Gemeinde Mitarbeit zu eröffnen. Und manche, die sind eben halt im Kindergottesdienst schon mit 14 dabei, helfen mit und auf einmal fällt einem Älteren auf, wow, wie der biblische Geschichten jemandem erzählt, das kann man fördern. Und wie gesagt, man kann ja die Fähigkeit, jemandem anderen etwas zu erklären, auch natürlich haben. Aber wenn der Heilige Geist dann nochmal in einer besonderen Weise diese Gabe der Lehre oder der prophetischen Rede in die Situation hinein zu reden oder Glaubensmut und Zuversicht zu wecken, auf einmal noch fördert, dann kann das doch mal auch eine besondere Ermutigung für die Geschwister sein, mit denen diese Person zu tun hat. Also das kann schon auch, ich würde nicht sagen, die Geistesgaben sind wachstümlich, aber wenn man sie entdecken will, sind sie im Vollzug der Praxis, werden sie sich offenbaren.